ist es ja ironischerweise so, dass wir sogar Studien darüber brauchen, wie überhaupt diese Mensch-Maschine-Interaktion funktioniert, weil wir jetzt Maschinensysteme untersuchen und beforschen müssen, die wir selber geschaffen haben, weil wir Effekte sehen, die wir erstmal nicht mehr so transparent nachvollziehen können. Das hat ja auch durchaus was Ironisches.
Meiner Meinung nach in eine sehr erfreuliche Richtung gehen und auch fast ein bisschen überraschend sind, nämlich, dass es bei uns bisher so aussieht, dass von diesen KI-Tutoren, jetzt in Bezug aufs Schreiben, von dem Feedback, was wir da geben, dass da tatsächlich die schwächeren SchülerInnen mehr profitieren als die stärkeren.
Die KMK-Handlungsempfehlung an die Länder, die jetzt vor 1,5 Wochen veröffentlicht wurde, die macht es ja auch sehr deutlich.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
Neue Folge Kreide KI Klartext und so schnell ist ein Monat vorbei. Jetzt sind wir wieder da und wir haben heute ein Thema, wissenschaftliche Studien zum Thema KI und Schule. Keine Angst, unsere beiden Gäste werden nicht nur theoretisch arbeiten, sondern ganz praktisch erklären, wie man diese Befunde in die Wirklichkeit, in die schulische Realität überführt. Und unsere beiden Gäste sind Professor Dr. Jana Fleckenstein und Joscha Falk. Joscha, den kennen die meisten und wer ihn nicht kennt, kennt ihn doch. Denn wer schon einmal bei einem Vortrag zu künstlicher Intelligenz und Schule war, der hat mit Sicherheit schon sein ikonisches Bild, die 5 Dimensionen des Umgangs mit KI in der Schule gesehen. Johanna ist uns ähnlich vertraut, denn sie hat die ersten Studien zum Thema künstliche Intelligenz und Feedback herausgebracht und ganz eindeutig nachgewiesen, wie diese Dinge in Schule wirken. Darüber werden wir sprechen. Gerade Feedback wird unser Thema sein und wir wissen seit Jahrzehnten, Feedback ist ein Qualitätskriterium guter Schule. Feedback ermöglicht Lernen. Alle Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises haben eine entwickelte Feedback-Kultur und wie KI jetzt noch das Thema verstärken kann und positiv beeinflussen kann, das wird das Thema in unserer heutigen Folge sein. Bleibt unbedingt auch noch dran. Am Ende sprechen Diana und ich noch über den Deutschen Schulleiterkongress. Dort werden wir beide am 9.11. auftreten in unterschiedlichen Sessions. Und wer da Interesse hat, uns zu treffen, mehr zu erfahren, vielleicht auch mal über den Podcast ins Gespräch zu kommen, der erfährt am Ende noch etwas mehr. Alles Weitere zum Deutschen Schulleiterkongress findet ihr auch in den Shownotes. Aber nun sind der Worte genug gewechselt. Jetzt geht's los.
Unsere Kreide-KI-Klartext-Gäste der Woche.
Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode. Heute mal wieder mit 2 tollen Gästen. Und zwar haben wir einmal Johanna Fleckenstein mit im Podcast dabei. Sie ist Professorin für Bildungswissenschaften an der Universität Hildesheim. Und unser zweiter Gast ist Joscha Falk. Den kennen sicherlich schon einige. Der ist nämlich ein Lehrer, der ganz aktiv ist, auch auf Social Media. Und zum Beispiel die 5 Dimensionen für den Unterricht Lernen mit und ohne KI geprägt hat. Genau, das sind unsere 2 Gäste heute. Herzlich willkommen an euch beide. Und dann würde ich dich, Joscha, bitten, dass du dich einmal noch mal kurz vorstellst.
Ja, das mache ich sehr gerne, Diana. Herzlichen willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Zugeschaltet bin ich heute aus Schwabach in Bayern in Mittelfranken und dazu vielleicht kurz zu meiner Tätigkeit in meiner Region. Ich bin Mittelschullehrer hier in einem Örtchen südlich von Schwabach, unterrichte überwiegend in den Jahrgangsstufen 7 bis 9, also im Bereich SEC 1 und bin aber gar nicht mehr so viel in der Schule, sondern mit relativ vielen Stunden meines Deputats im Bereich Fortbildung, Schulentwicklungsmoderation und auch Beratung von Schulleitungen bei mir im Schulamtsbezirk betreuen mein Team und ich so circa 60 Grund- und Mittelschulen. Und der Schwerpunkt unserer Beratung liegt im Wesentlichen an der Schnittstelle zwischen Schulentwicklung und Digitalisierungsthemen. Und zuletzt dreht sich da natürlich auch viel um künstliche Intelligenz.
Super, vielen Dank, Joscha. Und jetzt zu dir, Johanna, wenn du dich bitte auch noch mal kurz vorstellst.
Na klar, auch ich freue mich hier zu sein und bedanke mich für die Einladung. Ich bin Juniorprofessorin an der Universität Hildesheim und zwar mit dem Schwerpunkt Digitales Lehren und Lernen im Unterricht. Bin jetzt zugeschaltet allerdings aus Kiel, also vom ganz anderen Ende, wenn man das zu Joscha ins Verhältnis setzt. Beschäftige mich in meiner Forschung ja, mit Themen rund um digitales Lernen und Lernen, mit dem Fokus aber auf den Einsatz von KI in Schule und Unterricht. Wie kann man KI lernförderlich einsetzen? Wie kann man es nutzen, um SchülerInnen beim Lernen zu unterstützen?
KI und Kiel, das passt sehr gut für uns zusammen. Also da haben wir regelmäßig Gäste aus Kiel, also bist du in guter Gesellschaft natürlich. Doris Wessels war bei uns schon und auch der Staatskanzleichef, der auch für Digitalisierung zuständig ist, der Herr Schröder. Also Kiel, da steht die Leitung, da läuft das mit KI. Wir wollen uns heute ja mal mit den Umfragen, mit den Studien, mit der Empirie rund um das Thema KI intensiver beschäftigen. Welche Umfrage, welche Studie hat euch denn in letzter Zeit in Bezug auf den Einsatz von KI im Schulbereich am meisten beeindruckt und warum?
Für mich ist es ja fast schwierig, da nicht meine eigenen Studien zu nennen. Wir haben vor einiger Zeit die erste Studie durchgeführt, die auch bereits publiziert ist, zum Thema Feedback, also KI-basiertes Feedback. Sprich, wir haben SchülerInnen Feedback mit generativer KI. Das war damals noch GPT 3.5, wenn ich mich richtig erinnere. SchülerInnen Feedback gegeben zu Schreibtexten und eben geschaut, ob das einen Effekt hat sozusagen auf die Überarbeitungsleistung und dann eben auf eine weitere Schreibaufgabe. Und das ist eben so ein Forschungsparadigma, also ein experimentelles Forschungsdesign, was wir inzwischen schon häufig angewendet haben, auch mit unterschiedlichen Gruppen von SchülerInnen in unterschiedlichen Fächern, unterschiedlichen Textsorten. Und ja, haben da inzwischen eben relativ robuste Befunde. Vieles davon ist noch nicht publiziert. Das ist ja in dem Bereich einfach so, dass vieles ja dann noch erst vorveröffentlicht ist oder auch noch auf Konferenzen vorgetragen wird, aber eben noch nicht publiziert ist. Hier ist aber eben eine Studie dabei, über die wir auch sprechen können, die bereits publiziert ist und wo eben auch positive Effekte von generativem Feedback sich gezeigt.
Dann ergänze ich mal, aber noch nicht direkt mit einem Hinweis auf eine Studie, sondern vielleicht beginne ich mit der Geschichte, wie ich überhaupt zu den Studien gekommen bin. Anfangen würde ich gern mit dem Hinweis, den ja auch viele Lehrkräfte beschäftigen, das Tempo, das wir bei dem Thema KI erleben, die Innovationsdynamik, die wir sehen, die ständigen Verbesserungen der Software, das stellt uns alle vor Riesenherausforderungen. Und im Schulkontext, in der Praxis, meine ich wahrnehmen zu können, dass es oft so ein Ringen gibt in dem Widerspruch, irgendwie würden wir gerne mehr ausprobieren, aber wir würden uns da gerne auf verlässliche Daten stützen. Wir würden gern schon Antworten wissen, zum Beispiel auf die Frage, was wirkt denn jetzt konkret lernförderlich und positiv auf das Lernen von Schülerinnen und Schülern? Und im Kontext quasi dieses Widerspruchs, in dem wir uns da befinden, einerseits verlässliche Antworten haben zu wollen, aber andererseits bei einem neuen Thema in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit uns orientieren zu müssen, habe ich irgendwann ja angefangen, nach Studien zu suchen, beziehungsweise auch in sozialen Medien, insbesondere bei LinkedIn, aufgerufen, ob nicht Kolleginnen und Kollegen gute Hinweise und Tipps haben. Und so habe ich begonnen, mir so ein bisschen einen Überblick zu sammeln. Jetzt ist mein Fokus natürlich nicht, dass ich selber in der Forschung bin, sondern dass ich aus der Praxis komme. Das heißt, ich schaue Studien in erster Linie darauf hindurch, welche Hinweise sind für mich als Praktiker relevant, was kann ich vielleicht ableiten und wo spiegelt sich vielleicht auch mein pädagogisch-didaktisches Gespür so ein Stück weit wieder in Daten. Und eine Studie, ich kann mich noch in etwa daran erinnern, als ich die Zusammenfassung das erste Mal gelesen hatte, auch von Johanna Fleckenstein, Do Teachers Spot AI? Das war so eine Studie, wo es darum geht, inwiefern Lehrkräfte quasi in der Lage sind, KI-generierte Texte zu erkennen. Und ich weiß noch, was das für ein Moment für mich war, dann quasi schwarz auf weiß zu sehen, was wir vorher schon geahnt haben, dass wir es eben einfach nicht besonders gut können und dass Lehrkräfte sich überschätzen beim Erkennen von KI-Texten. Und wenn man das zu Ende denkt, dann wird ja klar, also verbieten ist absolut überhaupt keine Option, sich darauf zu verlassen, dass man quasi jetzt bei Hausaufgaben oder auch bei Prüfungen durch bestimmte Detektoren weiterkommt und KI-Texte enttarnen kann. Klammer auf, und damit Schülerinnen und Schüler enttarnen kann, ist auch keine Option. Das heißt, wir müssen ganz stark in Richtungen denken, wo wir alle ziemlich blank sind, nämlich neue Aufgabenkultur, neue Prüfungskultur und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle über gänzlich neue Wege und Zugänge zum Lernen nachzudenken. Und da ist diese Feedback und durch KI-Feedback unterstützende Maßnahme, die Johanna jetzt angesprochen hat, ja schon ein vielversprechender Weg.
Super, vielen Dank auch nochmal für die Herleitung, vor allem auch, wie es zu dem Thema, auch zu der Einladung in den Podcast kam, weil Joscha, du hast ja eine riesengroße Sammlung mittlerweile an Studien, die können wir auch gerne teilen. Wer da mal ein bisschen mehr Zeit hat, kann da gerne mal durchschauen, da ist ganz, ganz viel drin, genau. Und vielleicht auch noch eine Anekdote. Ich war gestern beim Europäischen Rat in Straßburg. Da war ich auch eingeladen zu einer Konferenz zum Thema AI und Education. Also da haben sich aus, ich würde sagen, fast allen europäischen Ländern VertreterInnen getroffen und sich ausgetauscht zum Thema, was passiert denn, was brauchen wir? Und ein ganz großes Thema war genau das. Wir brauchen mehr Evidenz. Ne? Wir müssen besser verstehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und es ist klar, ich meine, der ganze Hype wurde ja durch ChatGPT ausgelöst, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her und dass da noch keine Langzeitstudien existieren, das ist klar. Trotzdem gibt es viele kurzfristige Studien und da würde ich jetzt gerne auch nochmal so ein bisschen vielleicht die Einschätzung haben, auch so ein bisschen wissenschaftlich von dir, Johanna, du dich ja vermutlich am intensivsten von uns mit den Studien auch beschäftigst. Und zum Beispiel eine Studie, die mir immer wieder begegnet ist, die heißt Generative AI can harm learning, also quasi generative KI kann dem Lernen schaden. Ich weiß nicht, ob du die Studie auch kennst, wenn du die vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen könntest und auch so ein bisschen einordnen könntest.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, dann bezieht sich die Studie auf das Fach Mathematik und es geht darum, dass SchülerInnen sozusagen, die durch GPT, durch einen GPT-Tutor unterstützt werden bei der Erarbeitung mathematischer Aufgaben, dass diese dann Probleme bekommen sozusagen, wenn sie dann eben diese Unterstützung nicht mehr haben und die Lösung alleine finden müssen, sage ich mal. Ich glaube, das ist die Studie, die du hier ansprichst. Da gibt es inzwischen auch einige Studien, die in so eine Richtung gehen. Und was ich immer wichtig finde, ist, dass wir hier so ein bisschen stärker differenzieren sozusagen, welche Rolle jeweils die KI spielt in diesen Studien. Also wir haben hier in solchen Fällen ja häufig Studien, die sich anschauen, ich habe eine unterstützende KI, die hilft. Es gibt auch eine Studie aus dem medizinischen Bereich zum Beispiel, wo es um Diagnostik geht und darum, dass eben Medizinstudierenden sozusagen, dass die unterstützt werden bei diagnostischen Aufgabenstellungen durch eine KI. Und auch da zeigt sich ähnlich wie hier, dass dann, wenn sie dann auf sich alleine gestellt sind sozusagen in einer diagnostischen Situation, dass dann das diagnostische Urteil schwächer ausfällt oder zumindest die Begründung schwächer ausfallen. Das ist natürlich auch total plausibel. Wenn mir eben eine Unterstützung fehlt, die ich vorher immer hatte, dann kann ich nicht mehr die gleiche Leistung erbringen. Das heißt, das sind so Fälle, in denen eben die KI als Werkzeug genutzt wird die ganze Zeit, wie ein Taschenrechner beispielsweise. Dann, wenn ich es alleine machen soll, dann kriege ich ein Problem. Und wir haben andere Studien, so wie die ich gerade angesprochen habe, wo es darum geht, dass man eben Feedback bekommt von einem KI-Tutor sozusagen, der unterstützt im Sinne von in einer tutoriellen Funktion und eben nicht als Werkzeug sozusagen, nicht dabei hilft, das Produkt zu verbessern, sondern mir beim Lernen hilft. In diesen Studien sehen wir sehr positive Effekte der KI. Also man muss immer so ein bisschen differenzieren, welche Rolle spielt hier eigentlich die KI gerade? Ist es mehr Werkzeug, ist es mehr Taschenrechner sozusagen oder ist es mehr Tutor, ist es mehr Lernbegleitung? Und je nachdem finden wir eben auch teilweise negative, teilweise positive Effekte.
Super, wenn ich da noch einmal nachhaken dürfte, ich finde es total plausibel, wie du das auch erklärst, aber inwieweit können wir denn überhaupt so wirklich kurzfristige Studien, das sind ja häufig kurze Interventionen sozusagen, über einen wirklich kurzen Zeitraum, inwieweit können wir denen überhaupt zum aktuellen Zeitpunkt vertrauen?
Es ist natürlich ein Problem, das wir haben, das wir auch erst über die Zeit werden lösen können. Wir haben in unseren Studien tatsächlich bisher auch meistens nur sozusagen die Wirksamkeit von Feedback innerhalb von einer Sitzung uns angeschaut. Und wir finden tatsächlich auch immer wieder, dass diese Effekte zwar da sind, wenn man sich dann sowas wie Überarbeitungsleistung anschaut, also wenn ich Rückmeldung bekomme zu meinem Text zum Beispiel, dann sind die SchülerInnen ganz gut dazu in der Lage, die umzusetzen und haben dann danach einen besseren Text. Wenn ich ihnen aber eine neue Aufgabe gebe, sozusagen schaue, lässt sich das Ganze transferieren auf einen neuen Kontext, auf eine neue Situation, dann ist dieser Effekt auch ganz schnell weg. Und das selbst innerhalb von einer Sitzung sozusagen. Da kann man jetzt sagen, da spielen dann auch Motivationsfragen eine Rolle. Ich habe vielleicht auch nicht unbedingt Lust, jetzt noch schon wieder eine zweite Aufgabe zu bearbeiten. Aber es gibt tatsächlich bisher wenig Studien, die sich das über einen längeren Zeitraum anschauen. Wir sind jetzt gerade aktuell dabei, in Niedersachsen in der Sekundarstufe 1 zumindest jetzt mal einen Versuch zu wagen, über 6 Wochen sozusagen immer wieder in den Unterricht zu gehen, immer wieder Rückmeldung zu geben zu Texten, das Ganze einzubinden in ein Schreibstrategietraining. Also das wird dann arrondiert mit Instruktionsvideos, Lernvideos, so einer ganzen Umgebung sozusagen, und dann mal zu schauen, was hat das eigentlich für Effekte, zumindest jetzt über den Zeitraum von Wochen.
Du hast natürlich jetzt auf eine Sache aufmerksam gemacht. Also wie gehen wir empirisch an diese Frage KI heran? Wie untersuchen wir das? Und dann haben wir natürlich den Gegenstand. Und wenn wir aber vom Gegenstand vorher schon wissen, also wir reden von Menschen gerade, aber vom Untersuchungsgegenstand Unterricht oder Schulunterricht mit KI und Feedback, und wir sind in einem alten System, was ja gar nicht kennt, Feedbackschleifen. Also wenn die Schüler halt nur diesen linearen Prozess kennen, ich schreibe einen Text, dann kriege ich ein Feedback, Hashtag Note, dann wird es ihnen auch schwerfallen, also in dieses neue Denken hineinzukommen. Deswegen finde ich das gut, also auch mit den 6 Wochen. Also man kann eigentlich aus meiner Sicht von der Versuchsanordnung eigentlich nur den Gegenstand untersuchen an Schulen, die schon agil arbeiten, also die in diesem Prozess des Feedbacks ja schon drin sind. Es ist ja jetzt, gibt ja Schulen, genug Schulen, die mit Lehrerfeedback und Agilität, auch genug Schulen gibt es nicht. Es gibt einige wenige Schulen, die so arbeiten. Wir müssten alle so lernen und arbeiten. Jetzt kommt der Aktivist in mir durch. Aber mit welchen Schulen arbeitet ihr zusammen? Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, Wutöschingen, Preisträgerschulen, also mit diesen Schulen sich auseinanderzusetzen. Das geht auch eine Frage sicherlich an Joscha, also an beide, an euch beide, ja.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, der uns auch viel Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben, also sowohl was so die Rückmeldung von den SchülerInnen angeht, als auch wie wir dann tatsächlich in unseren Daten sehen können, ist das Feedback, also sind diese Feedbackschleifen, Überarbeiten von Texten ist tatsächlich nichts, was die meisten gewohnt sind im Unterrichtsalltag. Also da kommen dann eher so Fragen wie, wieso, was soll ich jetzt machen? Ich habe doch den Text fertig geschrieben und so soll ich jetzt einen neuen Text schreiben? Also dieses Konzept scheint gar nicht unbedingt da zu sein bei den meisten. Wir arbeiten tatsächlich mit Schulen zusammen, die freiwillig teilnehmen an dieser Studie, die uns teilweise auch anfragen, ob wir Studien haben, an denen man teilnehmen kann im Bereich KI. Also das Interesse an dem Thema KI ist relativ groß an vielen Schulen. Von daher denke ich, wir haben größtenteils schon die dabei, sozusagen, in denen diese Themen auch schon eine Rolle spielen. Aber wir sehen das trotzdem. Also wir haben selbst an den Gymnasien, sage ich mal, oder an den engagierteren Schulen auch immer mindestens 20% von SchülerInnen, die ihren Text überhaupt nicht überarbeiten. Also das deswegen fokussieren wir uns auch in dem Schreibtraining, was ich jetzt gerade angesprochen habe, in diesem KI-basierten Schreibtraining sehr auf dieses Überarbeiten an sich. Also warum überhaupt überarbeiten? Wie gehe ich daran? Wie komme ich vielleicht auch mit Widerständen zurecht? Wozu das Ganze überhaupt? Das ist ein großes Thema bei uns auf jeden Fall.
Ja, obwohl das natürlich dann auch sei. Also das ist ja eine methodische Frage. Das ist ja auch zulässig. 20% der Schülerinnen und Schüler arbeiten eben halt nicht agil. Das muss man dann halt akzeptieren. Aber das ist ja dann auch ein Befund, den man erhebt. Ich weiß nicht, Joscha, arbeitest du mit agilen Methoden?
Ich bin nicht sicher, ob wir an die gleichen Methoden denken, und viele, die ich so in der Diskussion um Agilität im Unterricht wahrnehme, sind auch in meiner Schulart nicht ganz so leicht umzusetzen. Deswegen braucht es da immer einen speziellen Zuschnitt. Aber ich arbeite auf jeden Fall viel mit Feedback. Und insofern ist die Rückmeldung, die ich mir von meinen Schülerinnen und Schülern einhole, im Umgang mit KI-Unterstützung. Zum Beispiel haben wir sehr intensive Experimente mit Vitae AI durchgeführt im vergangenen Schuljahr, für mich schon ein wichtiger Hinweis. Das ist jetzt natürlich anekdotische Evidenz, aber gibt mir zumindest ein Gefühl, das meine Eindrücke bestätigt oder nicht bestätigt. Was sich mir an Fragen stellt, sind zum Beispiel auch noch andere Punkte. Wir sehen ja jetzt, dass im Umgang mit KI-Werkzeugen sich ein völlig anderer Umgang mit Informationen und Wissen darstellen lässt. Also nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule. Wir können riesige Mengen an Informationen viel schneller, ganz anders, kreativer verarbeiten und in neue Formen überführen. Dadurch verändert sich Lernen als solches, wird ein Stück weit personalisierter, wird schneller, verändert sich in der Art und Weise, wie wir mit Tools umgehen, und erhält dadurch einen Charakter, den das schulische Lernen typischerweise nicht abbildet, weil das schulische Lernen langsamer ist, weil wir oft sehr stark an die Produkte denken und noch nicht so sehr an den Prozess und dergleichen mehr. Und ich sehe die Problematik, diese neue Art von Lernen und diese neue Art von agilem Umgang mit Information und Wissen jetzt in einem Studiendesign abzubilden, wo wir selber ja noch am Experimentieren und überhaupt mal ranspüren sind, wie diese Art von Wissensmanagement denn jetzt überhaupt aussieht und funktioniert. Und das mal als grundsätzliche Frage, die sich mir stellt. Und der zweite Punkt, das sieht man ja auch in der ein oder anderen Studie, sobald eine neue Version von GPT ... auf den Markt kommt, ist im Prinzip das Ergebnis der Studie schon nicht mehr relevant, weil wir wissen, jetzt mit einem leistungsfähigeren Modell sieht es möglicherweise im Punkto Feedback ganz anders aus. Genauso ist, wenn wir in Richtung Prompting schauen, manche Studien lassen sich so lesen, als hänge sozusagen viel von der Effizienz eines KI-Systems am Umgang mit Prompts. Wenn ich gut prompten kann, bekomme ich ein hohes Maß an Unterstützung. Wenn ich das nicht so kann, dann nicht. Jetzt ist das ja eine Kompetenz, die wir alle gerade erst erlernen. Also wenn man in Richtung Prompt-Forschung schaut, ist es ja ironischerweise so, dass wir sogar Studien darüber brauchen, wie überhaupt diese Mensch-Maschine-Interaktion funktioniert, weil wir jetzt Maschinensysteme untersuchen und beforschen müssen, die wir selber geschaffen haben, weil wir Effekte sehen, die wir erstmal nicht mehr so transparent nachvollziehen können. Das hat ja auch durchaus was Ironisches. Und insofern ist das alles so sehr im Fluss, dass ich diese Studien, die ich jetzt sehe, als Hinweise lese, aber gleichermaßen in meinem Unterricht das Feedback meiner Schülerinnen und Schüler als Hinweise lese, was gut für sie funktioniert. Und die berichten zum Beispiel in Bezug jetzt auf Fite AI, Aufbau von Schreibkompetenz, Erstellen bestimmter Texten, dass ihnen das durchaus hilft, dass es durchaus für sie wertvoll ist, zum Beispiel, weil sie permanent Unterstützung erfahren und nicht darauf warten müssen, dass ich neben ihnen stehe. Ja? Oder dass dieses KI-System sich genau auf das bezieht, was sie geschrieben haben und anders ist als das vom Nachbarn und sozusagen Möglichkeiten der Individualisierung bietet. Und deswegen, vielleicht brauchen wir auch gar nicht unbedingt die Studien, um wirklich jetzt bestätigt zu bekommen, dass es wirkt, sondern wir können auch ausprobieren, mutig sein, testen und dann nachfragen im Umgang mit den Lernenden, die wir eben vor uns haben.
Das glaube ich auch total. Ich meine, ihr seht es ja auch in der Praxis. Ich glaube, die Studien sind trotzdem wichtig, um dem Ganzen halt nochmal so eine andere Relevanz hoffentlich zu geben. Ne? Zumindest wenn dann, ich sag mal so, die Entscheider quasi entscheiden müssen, ob, wie und so man das nutzt, dann ist es, glaube ich, da auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Aber du hast jetzt, also zum einen hat Johanna schon eine Frage beantwortet, die ich mir aufgeschrieben hatte, nämlich wie kommt ihr denn an die Schulen ran für die Studien? Weil das ist ja immer, ich kenne das, es ist ja nicht leicht, ne? Aber das freut mich zu hören, dass die sich schon mal melden, wobei es natürlich auch super spannend wäre, genau die mal in die Studien mit einzubeziehen, die da eben noch sehr fern von sind. Ne? Also das wäre auch mal spannend. Könnte man überlegen, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Deswegen ist es ja wichtig, mit denen zu arbeiten, zu untersuchen oder da dann mal zu schauen, wenn man denen jetzt die KI ermöglicht, ob sich dann doch auch positive Effekte zeigen. Ne? Und dann der andere Punkt, das hast du schon angesprochen, Joscha. Und zwar, das ändert sich ja alles so schnell, die Sprachmodelle, die ganzen Tools und so weiter. Ne? Da ist die Frage, macht es da gerade überhaupt Sinn, nochmal an dich, Johanna, längerfristige Studien zu planen oder ist es gerade wirklich im Forschungsdesign fast nicht möglich?
Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, was ist die Alternative? Also es ist sicherlich die Situation, dass sich schnell vieles verändert. Ich würde allerdings auch so ein bisschen einschränkend sagen, ja, es verändert sich, es geht aber eigentlich alles in Richtung von, die Modelle werden immer besser. Also deswegen, ich misstraue sozusagen tatsächlich eher den Studien, die zeigen, da hat etwas nicht geklappt, das kann die KI nicht leisten, als dass ich jetzt sagen würde, eine Studie, die positive Effekte zum Beispiel von KI-Feedback findet, das ist jetzt nur eine Frage der Zeit sozusagen, dass das vielleicht nicht mehr funktioniert, sondern da würde ich tatsächlich dann immer davon ausgehen, wir können damit rechnen, dass diese Effekte eher größer werden, je besser die Modelle werden. Und das ist genau das, was sich auch schon zeigt jetzt so im Laufe der letzten zwei Jahre. Also wir haben, wie gesagt, in dieser Studie, die hier jetzt auch bereits publiziert ist, mit GPT 3.5 gearbeitet. Wenn wir jetzt Feedback in der aktuellen Studie in diesem Schreibtraining geben mit 4o, dann sehen wir schon viel bessere Ergebnisse des Feedbacks. Und man muss tatsächlich auch sagen, auch nochmal zu dem, was Joscha gerade gesagt hat, also ja, Prompting ist und bleibt eine wichtige Fähigkeit, die wir alle irgendwie erwerben müssen und die wir auch den SchülerInnen vermitteln müssen. Tatsächlich können aber auch die neueren Modelle immer besser mit schlichten Prompts umgehen. Also es gibt jetzt das ganz neue Modell von OpenAI zum Beispiel, das macht ja schon selbstständig dieses sogenannte Chain of Thought Prompting, also wo man quasi diesen Denkprozess, den man sonst eben vorgeben sollte als die Person, die promptet, also zu sagen, welche Schritte sollen nacheinander sozusagen gemacht werden, das macht die KI inzwischen dann eben auch schon selber. Das kann natürlich auch mal in eine falsche Richtung gehen, aber so auch da ändert sich total viel. Also auch in den Fähigkeiten sozusagen, die wir haben müssen als NutzerInnen, um diese KI zu bedienen, verändern sich. Aber eben auch da würde ich sagen, immer in die eine Richtung, nämlich es wird immer einfacher und immer besser möglich, sozusagen auch ohne viel Kompetenz zu guten Ergebnissen zu kommen.
Ich habe es gestern erlebt. Ich war gestern in Bielefeld beim AdTech Next Summit und da waren die Global AdTech Awards, die Halbfinals für Deutschland und Österreich. Vielleicht komme ich mit Diana hinterher nochmal ganz kurz darüber zu sprechen. Unter anderem auch ein Feedback-System, was ich sehr spannend fand. Da ging es um Auftreten, Reden, Sprechen, also nicht um einen Content und ein Wissen zu reproduzieren, sondern um eine soziale Aktion, um eine Körpersprache zum Beispiel, auch darüber Feedback zu bekommen. Eine ganz spannende Lösung. Also die Möglichkeiten, also dass wir uns auch vielleicht von gedanklich mal davon lösen, wir reden immer wieder über Sachinhalte, über die alte Schule, sondern wir können eben auch über neues Lernen reden, über neue Kompetenzen und da kann KI ein Assistent sein. Und da fällt mir eben immer Olaf Axel Buro ein, der jetzt auch ein KI-Buch geschrieben hat und ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, er ist mit Sicherheit nicht der große KI-Experte und trotzdem hat er ein sehr gutes Buch über KI geschrieben, weil er über Haltung spricht.
Genau, mich würde auch an Johanna interessieren, könnt ihr in der Forschung schon zeigen, dass positive Effekte besonders stark sind an Schulen, die sozusagen auch schon eine Transformation in der Lernkultur vollzogen haben, also die schon mehr in Richtung Individualisierung, vielleicht in Richtung selbstreguliertes Lernen sich entwickelt haben und da jetzt auch schon einen entsprechenden Fortbildungsprozess, zum Beispiel was den Einsatz digitaler Medien angeht, in den letzten Jahren vollzogen hatten, stärker als andere Schulen. Erster Teil der Frage und der zweite Teil jetzt auch mit Blick auf meine Schulart. Wir diskutieren KI ja auch häufig unter dem Vorzeichen Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, dass Schülerinnen und Schüler, die sozusagen schon ein höheres Kompetenzlevel in Bezug auf Lesen, Formulierungskompetenzen und dergleichen mitbringen, KI-Systeme für sich viel effektiver nutzen können als andere, die diese Basiskompetenzen noch nicht entsprechend erworben haben. Und bildet sich das auch in der Forschung schon ab, dass wir hier sozusagen so Verstärkereffekte haben?
Ja, also vielleicht erstmal zum ersten Teil. Es ist tatsächlich ja total schwer, das zu sagen, weil wie gesagt, die Schulen, die bei uns teilnehmen, das eben freiwillig tun. Wir können ja niemanden zwingen dazu. Und das sind natürlich meistens die Schulen, die sich schon auf diesen Weg gemacht haben. Das sind die Schulen, die mich anfragen, zum Beispiel für Schulentwicklungstage, für Workshops. Das sind dann natürlich auch die an solchen Studien teilnehmen. Deswegen kann ich ja auf der Ebene sozusagen darüber gar nicht so richtig Aussagen treffen. Aber der zweite Teil der Frage, der in eine ähnliche Richtung geht, nämlich welche SchülerInnen profitieren eigentlich besonders von diesen Technologien oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Dazu haben wir tatsächlich erste Befunde, die meiner Meinung nach in eine sehr erfreuliche Richtung gehen und auch fast ein bisschen überraschend sind, nämlich dass es bei uns bisher so aussieht, dass von diesen KI-Tutoren, jetzt in Bezug aufs Schreiben, von dem Feedback, was wir da geben, dass da tatsächlich die schwächeren SchülerInnen mehr profitieren als die stärkeren. Das ist natürlich, liegt zum Teil auch in der Natur der Sache. Wenn ich noch nicht besonders viel kann in einem Bereich, dann ist es auch sozusagen mehr Luft nach oben, um sich zu verbessern. Trotzdem ist das nicht das, was man typischerweise findet in der Interventionsforschung. Wir haben da ja normalerweise gerne den sogenannten Matthäus-Effekt, den du ja quasi gerade auch ansprichst. Wer hat, dem wird gegeben. Also wer sowieso schon gut aufgestellt ist, der profitiert auch mehr von Lerngelegenheiten, von Interventionen und so weiter. Und das finden wir tatsächlich jetzt in den ersten Studien erstmal nicht, sondern eben eher den gegenteiligen Effekt, dass wir gerade denjenigen helfen können, die zunächst mal eher schwach sind, die vielleicht auch mit Überarbeitung erstmal noch Schwierigkeiten haben und daneben erst quasi nach und nach merken, ach so, so muss ich das machen und so kann ich vielleicht mit dem Feedback umgehen. Also das ist ganz erfreulich, finde ich.
Aber da muss ich einmal ganz kurz noch einhaken, weil da gab es relativ früh auch eine Studie, die hatte Ethan Mollick mal geteilt. Da wurden nämlich Unternehmensberater, ich glaube von Boston Consulting oder so, untersucht und da war genau das Gleiche, dass die schwächeren Mitarbeitenden, die noch nicht so weit waren, haben noch stärker von der KI profitiert, als die, die ohnehin schon ein bisschen weiter waren. Insofern ist es vielleicht tatsächlich ganz hoffnungsvoll, dass da KI insbesondere auch denen helfen kann, die es vielleicht, die Hilfe vielleicht nötiger brauchen oder vielleicht von zu Hause aus nicht so viel Unterstützung haben. Das ist spannend. Das ist eine Studie, die ist noch nicht veröffentlicht von euch, nehme ich an. Das heißt, es wird es dann vielleicht bald kommen oder habt ihr da schon was veröffentlicht?
Genau, ja. Wie gesagt, das kommt dann hoffentlich bald. Ja. Das dauert ja leider immer alles ein bisschen.
Sehr gut. Dann haben wir jetzt über die ganzen Studien schon oder über einige gesprochen. Jetzt wäre nochmal spannend, was leiten wir daraus ab? Und ihr beschäftigt euch ja beide stark mit dem Thema Feedback und auch Prüfungskultur. Was meint ihr, haben wir jetzt die Chance, durch das Zeitalter der KI die Prüfungen wirklich zu ändern? Werden die sich ändern? Fangen wir vielleicht mal mit dir an, Joscha. Was ist denn deine Einschätzung dazu?
Also wir werden sie ein Stück weit ändern müssen, ist meine Einschätzung. Die KMK-Handlungsempfehlung an die Länder, die jetzt vor 1,5 Wochen veröffentlicht wurde, die macht es ja auch sehr deutlich. Also einerseits stehen wir vor der Notwendigkeit, dass wir Prüfungsformate, wo wir die Leistung quasi nicht auf eine einzelne zurückführen können, eindeutig, dass wir die im Prinzip abschaffen können müssen, sollten und ersetzen müssen durch andere Formate, in denen KI zugelassen ist als Hilfsmittel, entweder in Teilen oder gänzlich. Und dann haben wir ja parallel zu dieser Frage auch noch ein breites Feld sogenannter alternativer Leistungsüberprüfungen, Prüfungsformate. Ich denke jetzt an Portfolioarbeit oder an praktische Tätigkeiten, bis hin ja auch zur Renaissance der mündlichen Prüfung, wo wir andere Kompetenzen abbilden können, wo KI als Sparring-Partner eingesetzt werden kann im gesamten Prozess und wir auch ein Stück weit den Fokus verschieben von was kommt hinten raus und wir bewerten nur das, mehr auf wie passiert der Prozess des Lernens tatsächlich, was wird dafür genutzt und wie wird dieser Prozess reflektiert. Und ich glaube, da sind wir ja alle noch ein bisschen dabei, uns vorzutasten, aber hier muss ganz, ganz stark berücksichtigt werden, was denken sich Schülerinnen und Schüler sozusagen bei der Inanspruchnahme bestimmter Hilfsmittel? Und wie setzen sie die dann ein und wofür? Und warum machen sie das? Und warum entscheiden sie sich dann in bestimmten Teilen nicht zu nutzen und einen anderen schon? Und wie rechtfertigt das sich dann wiederum mit einem Blick auf die Fakten und vielleicht mit einem Medienvergleich und einem Quellenvergleich und lässt sich das Ganze nochmal überprüfen und so weiter? Also da tasten wir uns in neue Bereiche vor. Jetzt hast du gefragt, ob ich da hoffnungsvoll bin. Ich bin hoffnungsvoll, wenn ich so in meiner Bubble mich umblicke und viele sehe, die experimentieren, die mutig sind, die neue Schritte wagen und auch darüber schreiben und berichten. Wenn ich in meinen Fortbildungstätigkeiten so in der Breite der Schullandschaft unterwegs bin, dann sehe ich doch noch ganz, ganz viele Lehrkräfte, die eigentlich noch keine wirklichen Berührungspunkte mit effektiver KI-Nutzung hatten, die vielleicht gerade erst anfangen, sich mal an erste Prompts ranzutrauen, die sich mal ein bisschen Material erstellen lassen. Und da sind wir jetzt von einer Veränderung der Aufgabenkultur, die ja quasi vorgeschaltet ist, einer Veränderung der Prüfungskultur, noch relativ weit weg. Insofern hoffnungsvoll ja, aber das sind dicke Bretter und ich rechne da auch mit langen, langen Prozessen, langen Zeiträumen.
Ja, also ich würde das total unterschreiben, was du gesagt hast, Joscha. Tatsächlich auch so aus meiner Perspektive als Hochschullehrerin. Also wir haben ja an der Uni eigentlich exakt die gleichen Herausforderungen und wir haben auch da eine wahnsinnige Heterogenität, auch was den Umgang von Dozierenden mit diesem Thema angeht und auch die Kompetenzen. Also da ist es quasi noch ein langer Weg, würde ich sagen, den wir gehen müssen. Aber ich sehe es genauso wie du. Wir haben keine andere Wahl, als die Prüfungskultur oder die Aufgabenkultur auch, die wir haben, zu überdenken und zu verändern. Ergänzend würde ich das noch vor allem um den einen Aspekt, der ja immer eine ganz besonders große Rolle spielt bei diesem Thema jetzt, und zwar die Hausaufgaben sozusagen, also die Bearbeitung von Aufgaben, teilweise ja auch welchen mit Prüfungscharakter, die eben zu Hause passiert. Das ist ja ein Bereich, in dem es besonders schwierig ist. Wir haben ja schon über die Studie gesprochen, auch die zeigt, dass Lehrkräfte das nicht leicht haben zu erkennen, ob KI eingesetzt wurde. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen das so ist, aber grundsätzlich denke ich, ist es nichts, worauf wir uns verlassen können. Wir können uns nicht auf KI-Detektoren verlassen. Das ist nichts, womit wir in Zukunft rechnen können. Von daher müssen wir auch hier schauen, dass wir hier irgendwie, dass hier ein Umdenken stattfindet. Und auch aus einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive, die Joscha ja vorhin auch schon angesprochen hatte, heraus sind Hausaufgaben ja ohnehin schon immer problematisch, weil ja auch ohne KI schon bestimmte Unterstützungsmöglichkeiten bestehen, die einen haben und die anderen nicht. Und deswegen denke ich, ist das ein Bereich, in dem wir ganz stark schauen müssen, was kann man hier anders machen? Also sollten wir nicht vielleicht diese Flipped Classroom-Modelle zum Beispiel, die es so gibt, oder Inverted Classroom mal ernst nehmen und tatsächlich mal ausprobieren, ob es nicht Vorteile hat, wenn wir den SchülerInnen wenn wir den Input sozusagen stärker in die Hausarbeit verlagern und im Unterricht dann gemeinsam üben, gemeinsam an Aufgaben arbeiten, gemeinsam Texte produzieren. Das sind, glaube ich, so Fragen, die wir uns in Zukunft stellen müssen.
Und ich würde noch einen Punkt ergänzen. Man kann ja auf das Thema Prüfungskultur schauen, quasi aus der Perspektive, warum müssen wir reagieren, weil jetzt die technologischen Vorzeichen so sind, wie sie sind. Wir können aber auch aus der Perspektive draufschauen, dass wir uns auf unsichere Zeiten zubewegen, die Welt im Wandel ist und die Kompetenzen von früher, sag ich mal aus dem letzten Jahrhundert, nicht mehr die entscheidenden sein werden. Und wenn wir jetzt mit Blick auf die 4K oder mit Blick auch auf Digital Literacy, auf KI-Kompetenzen und so weiter schauen, dann bekommen wir die in der Fläche nur dann vernünftig in den Unterricht, wenn die auch Teil der Prüfungen werden. Ja, und wenn wir sozusagen den Anspruch an uns haben, moderne Bildung zu machen in Bildungseinrichtungen, in denen der Unterricht die Kompetenzentwicklung ermöglicht, die gebraucht wird in den heutigen Zeiten, in der von KI geprägten Welt, in einer zukünftig von Wandel und Unsicherheit geprägten Welt, ja gut, dann muss es Einzug erhalten in den Unterricht und dann muss es auch am Schluss in irgendeiner Weise abgebildet werden in den Prüfungen, weil ich kann ja nicht wochenlang anders arbeiten, projektorientiert mit KI-Unterstützung, kollaborativ mit anderen zusammen und dergleichen mehr. Und dann kommt ein klassischer Test am Ende, wo man was auswendig gelernt haben muss.
Machen wir uns nichts vor und vielleicht können wir es auch positiv deuten, weil jede Veränderung bringt natürlich auch wieder neue Freiheiten. Also gucken wir 150 Jahre zurück. Die Frauen sind an den Fluss, und jetzt sage ich wirklich, die Frauen sind an den Fluss gegangen, haben Wäsche gewaschen und waren den ganzen Tag damit beschäftigt, haben gekocht, haben auf die Kinder aufgepasst. Und dann veränderte die industrielle Revolution, es kamen Haushaltsgeräte, es gab Freiheiten auf einmal, Frauen konnten lesen, sie haben diese Dinge genutzt und das hat auch etwas verändert. Die Kompetenz des Wäschewaschen im Fluss, die haben wir verlernt oder haben sie verlernt, aber wir haben ganz neue Dimensionen dazu gewonnen. Und das ist es ja eigentlich, also dieses immer nur negativ daran zu gehen und welchen Detektor kann ich einsetzen und in Überbietungswettbewerben jetzt nachzuweisen, wer bei den Hausaufgaben KI genutzt hat und dann der Härteste zu sein, das kann nicht der Anspruch sein und kann nicht unsere pädagogische Haltung sein. Wir brauchen da eine neue Aufgeschlossenheit, allerdings mit Verständnis, dass natürlich Veränderungsprozesse immer verwirren, verunsichern. Das muss man ernst nehmen und das sehe ich natürlich auch.
Ich glaube, es gibt kaum eine Präsentation zum Thema KI und Schule, in Deutschland zumindest, wo nicht die 5 Dimensionen für den Unterricht, Lernen und KI von Joscha vorkommen. Es würde mich einfach nochmal interessieren, Joscha, wie ist das entstanden und ist das, was du, ich weiß nicht, wann genau du das entwickelt hast, ist das heute noch gültig, dass du da einmal kurz was zu sagst?
Es gibt auch mittlerweile tatsächlich Übersetzungen, die auch im Ausland zitiert werden, auf Englisch, auf Spanisch und sogar auf Niederländisch. Was mich natürlich umso mehr gefreut hat, also dass sich diese Grafik so verselbstständigt hat. Wer hätte das gedacht? Mein Ansatz damals war, ich habe relativ lange nichts veröffentlicht zu dem KI-Thema auf meinem Blog und habe die Füße stillgehalten und beobachtet, was andere machen. Und mein Ansatz in dieser Zeit war, ich musste für mich sortieren, was ist eigentlich jetzt mein konkreter Auftrag als Lehrkraft angesichts dieser Entwicklungen in der Welt. Und vor dem Hintergrund, diesen Bildungsauftrag zu verstehen, habe ich es irgendwann mit Blick auf das Duckstuhl-Dreieck, Lernen mit über durch Medien, für mich so sortiert, dass ich mir gedacht habe, das passt auch zu KI, aber wir müssen es erweitern um Perspektiven der Reflexion. Damals hatte ich eine Grafik entdeckt von Beat Döbeli-Honecker, Warum sollen wir noch lernen, was die Maschine besser kann als wir oder als ich? Und so kam diese Dimension Lernen trotz KI zustande, dass wir uns diese Frage stellen müssen mit Blick auf Lehrplan, mit Blick auf Kompetenzen, dass wir das auch mit unseren Schülerinnen und Schülern gemeinsam besprechen müssen. Jetzt mit einer Terminologie vom Florian Nuxoll kann man sagen, dass kein Skillskipping betrieben wird, sondern dass wir eben KI-Instrumente für tatsächlich effektives Lernen, für Upskilling benutzen, auch wenn bestimmte Systeme Fragen, Aufgaben besser beantworten können als wir. Und zusätzlich erschien es mir notwendig, in dem damals doch recht gehypten Diskurs irgendwo klarzumachen, für mich ist es auch nach wie vor wichtig, dass Bildungseinrichtungen Sozialräume sind, in denen sich begegnet wird. Da wird gespielt, da wird Musik gemacht, da wird Theater gespielt, da gibt es Sport und Bewegung, da findet Interaktion auf unterschiedlichsten Ebenen statt. Und da dürfen wir nicht in die Falle tappen, dass jetzt nur aufgrund der Verfügbarkeit von noch mehr attraktiver Technologie wir Kinder und Jugendliche noch mehr und dann vielleicht auch irgendwann zu viel vor Bildschirme setzen. Und da hatte ich jetzt vielleicht noch nicht so sehr an wir prompten aktiv und nutzen KI als Tutor gedacht. Aber aus den USA, von vielen Unternehmen aus dem Silicon Valley, kommt ja auch so eine gewisse Vision von Bildung, individualisiert vor dem Gerät mit dem entsprechenden intelligenten adaptiven System. Und so sinnvoll die mir an manchen Stellen erscheint, so sehr wehre ich mich auch an anderen Stellen, weil wir junge Menschen eben auch ein anderes Lernen bieten müssen in den Schulen. So sind jetzt entstanden, diese fünf Dimensionen. Ich glaube, die haben nach wie vor Gültigkeit aus mehrerer Hinsicht. Also ich glaube, als Lehrkraft ist es immer noch eine gute Orientierungsschablone, um sich klarzumachen, KI muss ich als Lerngegenstand thematisieren. Ich habe einen Auftrag, Schülerinnen und Schüler fit zu machen im Umgang mit den Systemen. Ich muss schauen, wo gibt es welche Systeme, die ich geschickt zum Kompetenzaufbau in welchen Fächern, in welcher Jahrgangsstufe einsetze und wo auch nicht und wie reflektiere ich das. Gleichzeitig, glaube ich, ist es eine gute Schablone für Schulentwicklung, wenn sich Kollegien gemeinsam auf den Weg machen und sich fragen, wie können wir denn mit Blick auf unser Medienkonzept jetzt Themen rund um KI hier andocken? Wie können wir vielleicht auch curricular Szenarien entwickeln? In welcher Jahrgangsstufe fangen wir mit welchen Systemen an? Wann lassen wir Schüler das erste Mal aktiv prompten? Wann beginnen wir damit, quasi eine Überarbeitung von Texten mit KI zu ermöglichen? Das Ziel ist sozusagen der KI-kompetente Schüler, die KI-kompetente Schülerin, die mit diesen Werkzeugen in der Welt bestehen kann. Aber ich kann ja nicht von Anfang an in der Grundschule sowieso schon nicht, da gelten nochmal andere Voraussetzungen, aber auch in der SEC 1, nicht von Anfang an in der fünften Klasse, hier habt ihr alle Systeme, jetzt macht mal. Sondern ich brauche ja irgendwie einen didaktischen Fahrplan, der sich schulartenspezifisch ausgestalten lassen muss und dann auch eben mit Blick auf unterschiedliche Jahrgangsstufen anders gestalten werden muss. Und unter diesen zwei Blickwinkeln glaube ich, dass diese fünf Dimensionen weiterhin griffig sind und Gültigkeit haben. Und ich freue mich natürlich, wenn sie eine Hilfe darstellen.
Jetzt hat Diana mir die letzte Frage so ein bisschen geklaut. Wie oft ist dir bei anderen Vorträgen, sag schon mal, ikonisches KI-Bild, wie oft ist dir das schon untergekommen?
Ich bin ja gar nicht so oft bei anderen KI-Fortbildungen oder KI-Vorträgen, weil ich ja ganz oft selbst in der Rolle bin, dann auch vorne zu stehen. Aber mir wird es natürlich auch oft zugetragen und ich nehme es dann zur Kenntnis und es freut mich natürlich auch, dass es so ist. Was ich tatsächlich ganz spannend finde, und ich glaube, der Patrick Bronner mit seinem Gymnasium in Freiburg war eine der ersten Schulen, bei denen ich das wahrgenommen habe. Aber was mich besonders freut, ist, wenn sich wirklich Kollegien auf den Weg machen und sagen, jetzt nehmen wir diese fünf Dimensionen, jetzt arbeiten wir das mal klein. Was heißt es für mein Fach? Was heißt es für meinen Unterricht? Was heißt es für die sechste Jahrgangsstufe, für die neunte, für die Oberstufe, für den Weg zum Abitur oder dem Weg zum mittleren Bildungsabschluss? Und das dann wirklich auch mit Leben füllen, weil Modelle sind immer nur so gut, wie sie tatsächlich dann tauglich sind, um auch in Praxis überführt zu werden. Und das bietet ja das Modell erstmal noch nicht, das müssen ja dann andere machen.
Super, ja, vielen Dank, Joscha, dass du das nochmal so ausführlich erläutert hast und richtig toll. Also dann bist du im Prinzip auch, hast du auch was, eine Veröffentlichung, die durchaus relevant ist und wie wir jetzt eben gelernt haben, sogar international auch relevant ist, richtig gut. Genau. Du hast ja jetzt allein durch diese Erklärung gerade schon ganz viel gesagt, was dir auch für Schule wichtig ist. Deswegen würde ich die letzte Frage in dem Fall nur an Johanna geben. Und zwar, wie stellst du dir die Zukunft der Schule in einer von KI geprägten Bildungslandschaft vor? Also wenn du jetzt eine Schule bauen könntest oder gestalten könntest, wie würdest du es machen? Was wäre dir wichtig?
Boah, das ist eine große Frage. Wichtig, denke ich, es klang ja jetzt auch schon häufiger an, ich glaube, einfach ganz wichtig ist Mut aller Beteiligten, diese neuen Technologien zu nutzen, auszuprobieren, vielleicht damit eben teilweise auch mal gegen eine Wand zu fahren und zu sagen, nee, das hat jetzt nicht funktioniert. Also tatsächlich da einfach experimentierfreudig zu sein, von Schulleitung über Lehrkräfte bis hin zu den SchülerInnen. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann ist mir natürlich als Wissenschaftlerin vor allem die Evidenzbasierung wichtig. Also wir haben jetzt, ne, wir haben auch über die Defizite gesprochen. Es gibt noch wenig Langfristiges und so. Aber wir haben auch einige Studien schon zu diesem Thema. Es kommen jetzt, werden jetzt immer mehr dazukommen, dass man tatsächlich ja auch versucht, sich daran zu orientieren, zu schauen, was hat sich denn schon als effektiv erwiesen, was können wir vielleicht mal hier ausprobieren, welche Tools gibt es beispielsweise, um eben so ein formatives Assessment umzusetzen, in dem Feedback gegeben wird, in dem individuell gefördert wird. Und ja, tatsächlich für den konkreten Unterricht, so die Vorstellung quasi, dass SchülerInnen bei der Bearbeitung von Aufgaben mit solchen Systemen arbeiten können, Unterstützung bekommen, sich jederzeit Feedback geben lassen können, ohne dass ihnen dabei quasi alles abgenommen wird. Also wirklich die Unterstützung im Lernprozess durch diese KI-Tutoren, während die Lehrkraft sozusagen in der Klasse ist, unterstützt, wo es notwendig ist, einordnet, hilft, das Feedback der KI zu verstehen, denjenigen hilft, die damit eben nicht klarkommen, die nicht wissen, was zu tun ist. Dadurch eben quasi ein Unterricht entsteht, in dem eben der KI-Tutor und die Lehrkraft eben gemeinsam daran arbeiten, solche Lernprozesse zu unterstützen. Das sind so die Aspekte, die mir dazu spontan einfallen.
Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns hier heute Einblick gegeben habt in die weitreichende Studienlage, aber eben auch aus eurer ganz praktischen Erfahrung, aus eurem Vorgehen im Bereich der Schule, aber auch in der universitären Ausbildung und in der empirischen Forschung. Das schreit eigentlich nach einem Nachklapp, mal so in so einem halben Jahr oder vielleicht im Dreivierteljahr, wenn da vielleicht neue Erkenntnisse sind, gerade vielleicht auch aus deiner Studie, Johanna, die du in Niedersachsen machst, da würden wir uns sicherlich freuen, wenn wir darüber hier mehr erfahren könnten, nicht nur wir, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer, die natürlich an allen neuen Entwicklungen in diesem Bereich interessiert sind. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und vielen Dank für eure Einblicke.
Sehr gerne.
Ganz herzlichen Dank.
Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter.
Eine Fülle an Informationen, aber jetzt haben wir viel über Feedback gesprochen. Was würdest du für ein Feedback unseren beiden Gästen heute geben?
Ich würde sehr positives Feedback geben. Ich fand es wie immer eine sehr spannende Episode. Ich fand es auch toll, diesen Mix zu haben aus Praxis von Joscha und so ein bisschen mehr diese wissenschaftliche Sicht von Johanna. Ja, mir hat total viel Spaß gemacht. Und wir hatten jetzt im Anschluss noch gesagt, wir hätten gerade eine Stunde weiterreden können noch. Und wir haben auch gesagt, eigentlich müssten wir regelmäßige Updates machen, weil Johanna sagt, ja, sie forscht viel dazu und da passiert viel. Insofern müssen wir mal gucken, wenn es wirkliche richtige Highlights gibt, müssen wir vielleicht mal eine kurze Schalte mit Johanna machen, um uns quasi ein Update geben zu lassen.
Ja, oder wir rufen auch nochmal bei Doris an.
Ja, genau.
Die hat ja sicherlich auch nochmal Neuigkeiten, aber Johanna hat natürlich nochmal den stärkeren Fokus auf die Schule. Das ist natürlich für uns an der Stelle auch nochmal sehr relevant. Und in der KI-Welt passiert natürlich eine ganze Menge. Du warst gestern, also wenn ihr das hört, ist es ungefähr 4 Tage später. Bei mir sind Herbstferien. Ich weiß nicht, Hamburg hattet ihr schon Ferien, ne?
Nee, wir sind, haben zwei. Wir sind,
ach, sie
sind
auch in den Ferien? Ja, also wir nehmen in den Ferien auf und du warst in Straßburg.
Genau, ich war in Straßburg und da war eine Konferenz oder ich war eingeladen vom Europäischen Rat und es ging um das Thema AI in Education. Und was ich super spannend fand, ist, dass es einfach mal wieder sehr international, in dem Fall sehr europäisch war. Und man einfach mit vielen Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, die alle mit Bildung zu tun haben, sprechen konnte, hören konnte, sehen konnte, was so deren Themen sind und was auch die Themen sind, die für alle relevant sind. Und ein ganz großes Thema ist natürlich das Thema PD, Professional Development, also Fortbildungen, wie schafft man es, die Lehrkräfte entsprechend weiterzubilden, regelmäßig weiterzubilden. Das ist wirklich für alle eine Herausforderung. Ein anderes Thema ist natürlich auch Zugang, einen gerechten Zugang zu schaffen für alle. Und ja, ich fand es ganz spannend, tolle neue Kontakte geknüpft. Und genau, das war gestern in Straßburg. Und du warst auf der Konkurrenzveranstaltung sozusagen beim EdTech Next Summit. Da wäre ich ja ansonsten hingegangen, aber ich musste mich nun mal entscheiden. Dann erzähl mal, wie war es denn dort?
Ja, es war ähnlich spannend. Und ich hatte ja dieses Jahr nicht nur auf einen Vortrag, oder einen Workshop gemacht, sondern ich war dieses Jahr in der Jury vom Global EdTech and Startup Award. Also in dem deutschen Halbfinale von Deutschland und Österreich, das heißt Halbfinale, aber das bedeutet, dass in den verschiedenen Ländern oder Regionen die Startups antreten und dann hinterher nach London fahren, um die jeweilige Region oder das Land zu vertreten. Österreich und Deutschland bilden eine Region, es gibt dann auch Skandinavien, Frankreich tritt alleine an und so weiter. Und es waren 8 Nominierte. Diana, schätze mal, bei wie vielen spielte das Thema KI eine Rolle?
Ja, es ist, du hast es mir gerade im Vorfeld verraten.
Ach so, deswegen kann ich dich
schätzen, ja.
Ah, habe ich schon
verraten. Ich würde es mal schätzen, 75%.
In 6. Ja, von den 8 Nominierten waren 6, wo ganz eindeutig eine KI-Unterstützung hinterlegt war. Dann war noch eins, sie haben so ein Computerspiel gehabt. Da gehe ich auch davon aus, dass zumindest in den Prozess mit einbegriffen war. Und gewonnen haben in der Tat dann, eben logischerweise, es werden 3 nach London geschickt. Nur einer kann dann hinter am Finale teilnehmen, die anderen nehmen an einem Workshop teil. Hat natürlich auch jemand, wo KI eine bestimmte Rolle spielt. Das sind interaktive Schulbücher, wo es eben auch solche Tools gibt. Aber es gab auch eine Nominierte, da ging auch um KI. Was erzähle ich? Denn die setzen sich mit Deepfakes und Fake News auch auseinander und das schon in der Grundschule und fangen damit Medienkompetenz an. Die arbeiten nicht mit KI, aber die arbeiten über KI. Da sind wir schon wieder bei Joshua. Und das hat diese Perspektive auch nochmal. Also egal, wie wir uns drehen, wie wir uns wenden, wir kommen nicht drum herum. Das Thema ist immer noch da, obwohl, ich darf ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich nenne ja nicht die Namen. Also eine Lösung, da ging es unter anderem um Korrekturen von Klausuren. Das kannte ich schon so ein bisschen von einem Startup aus Hamburg, was an der Rostocker Straße ist. Das hat mich doch schon stark erinnert. Na klar, manche Lösungen ähneln sich oder es sind natürlich auch jetzt Entwickler, Entwicklerinnen unterwegs, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf ähnliche Lösungen kommen.
Klar, nee, das ist natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann es gibt natürlich auch andere Anbieter, genau. Bei Korrekturen muss man natürlich immer vorsichtig sein, weil die KI darf die Korrektur nicht übernehmen, die darf nur unterstützen, ganz, ganz wichtig, ne? Genau. Jetzt haben wir uns ja verpasst, aber nächsten Monat, also im November, sehen wir uns, nämlich auf dem Deutschen Schulleiterkongress, genau. Das sind wir beide und zumindest in meinem Vortrag wird es um KI gehen. Ich weiß nicht, worüber du sprichst, Gerd.
Was machst du genau? Dann antworte ich.
Ich halte tatsächlich am Samstag ganz früh um 8.30 Uhr einen Vortrag und reflektiere so ein bisschen über 2 Jahre ChatGPT, was wir eben, ne, wir haben ja sehr viele NutzerInnen, sehr viele Schulen, die mit uns arbeiten und so ein bisschen, was ist denn bisher passiert und wie könnte es potenziell weitergehen? In die Zukunft kann ich natürlich nicht blicken, aber wir sehen natürlich schon durch die vielen Gespräche, die wir mit Lehrkräften führen, was die sich wünschen, was die brauchen. Und ja, darum soll es in meinem Vortrag gehen. Und bei dir?
Ich bin morgens auch um 8.30 Uhr, muss ich auch in die BIT. Da bin ich bei der Sprint, bei der Agentur für Sprunginnovation. Und die haben so eine Roundtable-Geschichte organisiert. Es sind, glaube ich, 8 oder 9 Schulleiterinnen und Schulleiter, die da zusammenkommen aus dem deutschsprachigen Raum und wir verraten unsere Best Practice. Also ich werde zum Thema Kommunikation was machen. Also die Hörer können es vermutlich ahnen, da könnte es eventuell auch um Podcast gehen, wie kann man das in der Schule machen, also wie kann man die Kommunikation in der Schule verändern und auch um die Schule herum, also auch da geht es auch um Außendarstellung einer Schule. Aber zum Beispiel Michael Palesche ist dabei, den ich jetzt mal stellvertretend nenne, oder der Ahn, ja, fällt mir der Herr Ahns, der jetzt auch gerade ein KI-Buch geschrieben hat, mir fällt der Vorname nicht ein, aber 8.30 Uhr am Samstag, kommt einfach hin, die Sprint ist dabei und dann um 13.15 Uhr habe ich noch eine Masterclass zum Thema, warum Digitalität Lehrerinnen und Lehrer bei der Arbeit entlasten kann. Da gebe ich so ein bisschen einen Einblick auf die Dinge, die ich so in den letzten Jahren so erfahren habe und auch selbst angewandt habe, unter anderem den Fubitz Klassenraum.
Okay, spannend. Also auch da wird es viel um KI gehen, wie überall gerade auf allen Veranstaltungen rund um die Bildung. Dann würde ich sagen, sind wir soweit durch?
Wir müssen unsere Präsentation jetzt vorbereiten für den Deutschen Schulleiterkongress.
Ja, schnell. Ne, wir haben jetzt Ferien und endlich Zeit dafür, ne?
Genau.
Super.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, abonniert den Kanal. Uns gerne auch mal ein Feedback auf den entsprechenden Kanälen. Bleibt uns treu und nächsten Monat, versprochen, gibt es wieder eine Folge. Wir haben wieder Gäste und vielleicht können wir auch einen kleinen Rückblick geben auf den Deutschen Schulleiterkongress. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und bis bald.
Kreide KI Klartext, der Fubitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.